Ja, guten Morgen zusammen. Wer weiß, worum es heute gehen wird? Oh, Spannung. Oh, Gerd weiß es. Komisch. Worum geht's? Um den guten Hirten, genau. Der eine oder andere hat vielleicht gerade schon das Bild vorne gesehen. Es geht heute um den guten Hirten. Ach, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Wunderbar. Das kann man hier wunderbar sehen auf dem Bild. Ein Hirte, ein paar Schafe. Ich hatte das schon mal hier vorne, habe ich einfach nochmal benutzt. Das Beste, was ich eigentlich so gefunden habe. Und heute gilt es für uns rauszufinden, kannst du sagen, der Herr Jesus Christus ist mein Hirte. Kannst du das sagen? Darum geht es heute, das gilt es heute rauszufinden. Und ich habe diesen Text aus Johannes 10 unterteilt in 5 Punkte unter das Thema Jesus Christus, ist er dein Hirte? Also da steckt ja diese Frage drin. Wir werden den Text jetzt nicht gleich am Stück lesen, sondern eigentlich wie Tim letzte Mal und wie ich beim Brot des Lebens auch gemacht hatte, Abschnitt für Abschnitt, dass wir langsam reinkommen und uns immer fragen, was der Abschnitt zu bedeuten hat und was er mit unserem Leben eigentlich zu tun hat. Der erste Punkt, der gute Hirte, er lässt sein Leben für dich. Der gute Hirte, er macht alle zu einer Herde. Der gute Hirte, er fordert dich heraus. Der gute Hirte, er ist der Christus. Der gute Hirte, er bewahrt dich völlig. Wer da jetzt nicht mitkommt, das ist nicht schlimm. Wie gesagt, wir werden uns an diesen Punkten entlanghangeln und starten direkt mit Johannes 10 ab Vers 11. Jesus spricht hier in seiner Rede an die Menschen: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich bete nochmal. Unser Jesus Christus, danke dafür, dass wir heute auf dein Wort hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir es wirklich in uns aufnehmen, dass es uns tief berührt, Herr, was du den Menschen damals und uns heute zu sagen hast. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du persönlich an unseren Herzen rührst, dass du uns Konzentration schenkst, Ruhe schenkst, wirklich die guten und richtigen Gedanken schenkst, Herr, dass du verherrlichst wirst heute Morgen. Amen. Amen. Also der erste Punkt für heute, der gute Hirte, er lässt sein Leben für dich. Ja, Jesus sagte von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Die ersten 10 Verse, die hatten wir beim vorletzten Mal betrachtet. Tim hat die mit uns zusammen betrachtet. Dort ging es darum, dass Jesus die Tür ist zu den Schafen, dass die Schafe ein- und ausgehen und Weide finden. Und nun sagt Jesus von sich, ich bin selber der gute Hirte, der die Schafe führt, der sie ernährt, der sie beschützt, der sie liebt und der ihr Leben für sie hingibt. Und dieses Bild des Hirten, des guten Hirten, das kommt ja nicht einfach so, weil Jesus das erfunden hätte. Das ist ja eigentlich eine Sache aus dem Alten Testament, was wir da immer wieder finden. Und ich habe uns einfach mal ein paar Stellen hier hingeschrieben. Ich denke, Psalm 23 sollte einigermaßen bekannt sein. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich und so weiter. Der Psalm eigentlich schlechthin über das Thema der gute Hirte. Und das ist für uns heute wichtig, darum soll es gehen, das soll unser Ziel sein, zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Und wenn wir uns hier treffen, dann weiß ich, dass viele das von sich sagen können. Der Herr ist mein Hirte. Aber vielleicht sind auch manche unter uns, die das noch nicht so sagen können, die vielleicht nicht sicher sind, die noch nicht diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Deswegen heute die Frage, Jesus Christus, unser Thema, ist er dein Hirte? Ich wünsche mir, dass wir das alle aus tiefstem Herzen in unserem Leben einmal sagen können. Dass das über unserem Leben steht, der Herr ist mein Hirte. Er hat meine Sünden vergeben, er hat mich gerettet. Er ist mein Herr geworden, der Herr ist mein Hirte. Das wünsche ich mir für uns alle. Und um einfach nochmal was anderes aus dem Alten Testament zu lesen, lasst uns einfach mal Jesaja aufschlagen. Es ist eigentlich nur ein Vers dort, aber wir können das mal gemeinsam lesen, um einfach nochmal ein Bild zu bekommen, wie das im Alten Testament schon geschrieben steht. Jesaja 40, Vers 10 und 11. Ja, ist wichtig, eine Bibel zu haben. Siehe, der Herr, Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und in seinem Gewand Bausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Ein wunderbares Bild, was man eigentlich direkt vor Augen hat, weil man immer wieder so Bilder gesehen hat, wie der Hirte das Lamm trägt. Wie er die Muttertiere leitet. Wie er sie in den Arm nimmt. Wie er seine Herde von einer saftigen Weide auf die nächste führt. Ein wunderbares Bild, was hier gemalt wird, was hier auf den Herrn, den lebendigen Gott, gemalt wird. Und ich habe einfach noch zwei weitere Stellen. Es gibt wahrscheinlich noch mehr im Alten Testament. Einfach um zu sehen, wie Gott, der Herr, sich selber als Hirte im Alten Testament beschreibt. Und das wissen die Juden. Um wieder zu Johannes zurückzukommen. Die Juden wissen, der Herr, Gott selber, hat sich als den guten Hirten im Alten Testament bezeichnet. Und jetzt nimmt Jesus das auf und sagt, ich bin der gute Hirte. Ein eindeutiges Zeichen, ein großer Hinweis darauf, dass er in persona Gott selber ist. Am Ende unseres heutigen Textes, dann im Vers 30, kommt dieses Geheimnis nochmal auf eine andere Art und Weise heraus, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, werden wir ganz zum Schluss betrachten. Jesus ist also der gute Hirte. Ich habe einfach mal so ein paar Dinge aufgeschrieben, was der Hirte macht. Der Hirte ernährt seine Schafe. Ja, Psalm 23, er führt sie auf grüne Auen. Wenn jemand Windows XP hatte, dann sollte er als Startbildschirm immer dieses schöne Bild kennen. Blauer Himmel, grüne Wiese. Wunderbares Bild, diese grünen, saftigen Wiesen. Kann man sich gut vorstellen. Bitte? Teletubbies. Nee, die nicht. Keine Teletubbies. Also, der Hirte ernährt seine Schafe, indem er sie auf Wiesen führt. Er beschützt seine Schafe, indem er sie vor wilden Tieren verteidigt. Der Hirte weidet seine Schafe. Der Hirte liebt seine Schafe, und das hat auch was mit dem Letzten zu tun. Er gibt sein Leben für sie hin. Gerade auch, indem er eigentlich 24 Stunden für sie da ist, aber auch im Sinne, wo er sie beschützt, wo er sein Leben quasi für sie einsetzt. Anstelle eigentlich ihres Lebens vielleicht sogar opfert. Ich habe euch ein paar Stellen dorthin geschrieben, wo Jesus das sagt. Dass er sein Leben hingegeben hat für seine Kinder, für seine Schafe. Und wir werden uns gleich noch fragen, was das mit unserem Leben eigentlich zu tun hat. Doch schauen wir erstmal weiter in unserem Text hinein. Dort lesen wir ein Stück von anderen Menschen, von Mietlingen, wie es in einigen Übersetzungen heißt, oder bei mir steht Lohnarbeitern. Ja, wir haben gesehen, Jesus liebt seine Schafe, er kümmert sich um sie, er gibt sein Leben hin, ganz im Gegensatz eigentlich zu diesen Lohnarbeitern. Eigentlich haben sie dieselbe Aufgabe, so ein bisschen auf die Herde achten, aber sie machen es eben nur so ein bisschen. Damals spricht Jesus das direkt zu den religiösen Führern aus. Und er vergleicht sie eigentlich damit. Die religiösen Führer, Tim hat uns das ja schon in Kapitel 9 aufgezeigt beim letzten Mal, mit denen Jesus hier diese Diskussion hatte, die ihre Pflicht vielleicht in einer guten Art und Weise tun, vielleicht in guten Zeiten auch erfüllen. Aber wenn Gefahr da ist, dann lassen sie die Menschen einfach links liegen. Jesus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Dieser Lohnarbeiter, ich habe es hingeschrieben, eigentlich als Gegenteil zum Hirten. Ja, er ist nicht der Besitzer der Schafe, haben wir gelesen. Er kümmert sich nicht um sie, er flieht bei Gefahr. Weil der Hirte lebt in ständiger Gefahr, wenn ihr das mal nachlesen möchtet, in 1. Samuel, das sagt David, wie er gegen wilde Tiere gekämpft hat. Ein Hirte lebt ständig in Gefahr. Und die Bibel warnt vor falschen Hirten, vor Hirten, die ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. Hesekiel und Sacharja, die beiden Stellen, die ihr dort seht. Also wenn ein Wolf kommt, in die Herde eindringen möchte, dann ist der Lohnarbeiter schon lange weg. Wenn es brenzlig wird, verlässt er die Schafe und denkt nicht daran, sein Leben für die Schafe einzusetzen. Ganz simpel übertragen bedeutet das für uns, ohne Jesus, den echten, den edlen, den guten Hirten, sind die Gläubigen schutzlos ausgeliefert im Bereich des Feindes. Darum wieder die wichtige Frage, ist er dein Hirte? Lebst du mit Jesus? Und wenn der Hirte, Jesus, wirklich dein Hirte ist, dann bedeutet das, dass er dich kennt. Jesus kennt seine Schafe, sagt er hier. 2. Timotheus 2, Vers 19, der Herr kennt, die sein sind. Er kennt die Schafe, die wirklich zu ihm gehören. Natürlich kennt er jeden Menschen, das wissen wir von anderen Stellen in der Bibel, aber dieses Kennen hier zielt auf eine Beziehung ab. Werden wir gleich noch sehen. Eine Beziehung. Jesus kennt seine Schafe in Form einer Beziehung. Kennst du Jesus? Anders gefragt, hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus? Ist er dein Hirte? Und diese Beziehung, die kommt ja dann im nächsten Vers heraus, wo Jesus dann diesen wunderbaren Vergleich bringt. Er vergleicht die Beziehung zwischen sich und den Schafen mit sich und dem Vater. Ja? Der Vater kennt seinen Sohn und der Sohn kennt den Vater. Und ein Kommentator schreibt dazu wirklich passend, diese Nähe und Vertrautheit, die Jesus und seinen Schafen, die Jesus zu seinen Schafen hat, hat ihr Vorbild in der auf Liebe und gegenseitigen Vertrauen basierenden Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Ja? Also Jesus und sein Vater, das ist die perfekte Beziehung, die Liebesbeziehung, die Vertrauensbeziehung. Die kennen sich durch und durch. Und das ist ein Vorbild für die Beziehung, die Jesus mit den Gläubigen hat. Diese enge Beziehung zwischen Vater und Sohn, wo der Vater den Sohn kennt und liebt, ist ein Vorbild, ist ein Bild dafür, dass Jesus wirklich seine Schafe kennt und sie liebt. Er kennt dich, er liebt dich. Und so schließt er diese paar Verse jetzt ab mit dem Satz, den er zum zweiten Mal sagt. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Er blickt hier, zeitlich gesehen, nach vorne, hin zum Tod am Kreuz auf Golgatha. Er weiß, dass er der gute Hirte ist und dass die Schafe ihn brauchen, dass die Menschen Jesus und sein Erlösungswerk brauchen. Er lässt sein Leben für dich. Jesus kennt dich durch und durch. Kennst du Jesus? Jesus in einer persönlichen Beziehung zu kennen, nicht einfach sagen, klar kenne ich, habe ich schon mal von gehört, redet er immer wieder von, sondern wirklich diese Beziehung. Es bedeutet an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen, diese Beziehung zu leben. Er, der sein Leben für dich gegeben hat. Hast du das im Glauben für dich angenommen? Wenn ja, dann bist du sein Schäflein, dann bist du sein Kind, dann bist du errettet, du folgst dem Hirten nach. Und ich möchte dich fragen, lässt du dich vom Hirten führen? trösten dich, wie Psalm 23 schreibt, sein Stecken und sein Stab. Ja, David konnte das sagen. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ist das bei dir auch so? Der gute Hirte ist der, der dich ernährt mit seinem kostbaren Wort. Der dich beschützt durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, den du als Gläubiger hast, der in dir wirkt, der dich verändert. Es ist der gute Hirte, der dich weidet, immer tiefer hinein in sein Wort, in der Gemeinde, die er gegeben hat, wo wir Gemeinschaft haben dürfen, wo wir uns austauschen dürfen, darüber. Er liebt dich und hat alles für dich gegeben, alles. Das ist also der gute Hirte, um dem es heute Morgen geht. Und Jesus, der fährt dann fort in Vers 16. Lesen die Verse 16 bis 18 in Johannes 10. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Hört sich auf den ersten Blick ein bisschen schwierig an. Wir kommen zum nächsten Punkt. Der gute Hirte, er macht alle zu seiner Herde. Er macht alle zu seiner Herde. Ja, genau das sagt uns ja hier Vers 16. Da sind noch andere Schafe, es wird eine Herde, ein Hirte sein. Damals, das hatte Tim uns ja schon gesagt, sind es eigentlich das Volk Israel, die Herde Gottes gewesen. Aber Jesus erklärt hier diesem Volk, da gibt es auch noch andere, die nicht zum Volk gehören, die Jesus auch zu sich nehmen muss. Die Heiden sollen auch dazugehören. Ein ganz klarer Blick darauf, was später uns die Apostel immer wieder deutlich machen. Nicht mehr nur die Juden sind Gottes auserwähltes Volk, wie es im Alten Testament ja war, sondern eben auch die Heiden. Zwei Stellen habe ich euch einfach dazu aufgeschrieben. Für uns aus heutiger Sicht ist das keine Besonderheit. Ja, wir leben damit, wir wissen das. Auch wir dürfen dazugehören, wenn wir daran glauben. Für die Juden damals war es aber wahrscheinlich ein Skandal. Ja, nicht mehr Gott, nicht mehr wir allein, Gott sieht nicht mehr so auf uns, was ist das? Aber gerade für uns sollte das eine Besonderheit sein, dass wir diese Gnade erkennen, dass Gott einen neuen Bund geschlossen hat. Dass er gesagt hat, ja, alle Menschen dürfen zu mir kommen und dürfen sagen, der Herr ist mein Hirte. Das ist Jesu Wirken, Jesu Werk, Jesu Dienst auf der Erde. Dass er es möglich gemacht hat, dass er alle Schafe zu sich bringen kann. Eben dadurch möglich gemacht, dass er sein Leben gegeben hat. Und wir lesen dann hier dieses Erkennungszeichen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird ein Herde und ein Hirte sein. Ja, all diejenigen, die auf seine Stimme hören, die ihm folgen, werden zu dieser Herde gehören, werden diesen einen Hirten haben, Jesus Christus. Alle, die Jesus vertrauen und mit ihm leben. Eine Herde, ein Hirte. Und lasst uns mal diese Epheserstelle gemeinsam aufschlagen, Epheser 2, die Verse 11 bis 14, da kommt es ein bisschen raus vor, wie Paulus das später aufgegriffen hat. Mir ist dieser Abschnitt auch überschrieben, Juden und Heiden, eins in Christus. Genau das, was Jesus sagt. Alle anderen kommen nun auch zu mir, dem einen Hirten. Der Abschnitt ist ein bisschen länger, wir lesen aber nur die Verse 11 bis 14. Deshalb denkt daran, dass ihr, einst aus den Nationen, also die Heiden, dem Fleisch nach, Unbeschnittene, genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsicht des Bündnisse der Verheißung. bisschen kompliziert. Also Israel hatte diesen Bund mit Gott. Die Heiden waren quasi ausgeschlossen von der Verheißung Israels. Aber nun ändert sich was. Ihr hattet keine Hoffnung, sagt Paulus weiter, und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Und so weiter. Also der Abschnitt, wie gesagt, geht noch weiter. Aber hier kommt es raus hervor. Früher nur Israel mit Jesus. Sein kostbares Blut erneuert den Bund, dass auch wir die Möglichkeit haben, zum Vater zu kommen. Dieser Heilsplan Gottes, der funktionierte also. Jesus kündigte das schon an. Paulus berichtet dann einige Jahre später darüber. Aber auch schon in Johannes 10 zeigt Jesus an, das wird funktionieren. Das wird funktionieren. Sie werden meine Stimme hören, also es wird so sein, es wird eine Herde sein, es wird ein Hirte sein. Und wir sehen das bis heute, dass es funktioniert. Immer noch haben Menschen die Möglichkeit, gerettet zu werden, hinzugefügt zu werden zu dem Stall Jesu. Dafür hat Jesus alles gegeben. Jesus und der Vater, darüber wird er hier als nächstes dann, Vers 17 berichtet, darum liebt mich der Vater. Der Vater liebt seinen Sohn, weil er es tut, weil er dieses Erlösungswerk vollbracht hat. Jesus gibt sein Leben, um es letzten Endes wiederzubekommen. Das ist eine sehr seltsame Formulierung, finde ich, aber Jesus sieht voraus, dass er sterben wird, aber dass er auch wieder auferstehen wird. Der Vater liebt den Sohn, weil durch ihn der Rettungsplan Gottes vollendet wird. Vollkommene Vergebung für den, der glaubt. Keine Verdammnis für den, der in Christus ist. Und nun enthüllt Jesus hier eine große Wahrheit. Ja, alle Menschenpläne, die damals da waren, Jesus zu töten, sind nicht so zu sehen, dass die Menschen die Macht darüber hätten, Jesus das Leben zu nehmen, sondern Jesus sagt, letzten Endes ist er selber der, der es zulässt, der es tut. Die Menschen sind Werkzeug in Gottes großen Plan. Jesus gibt sich dem freiwillig hin. Und das Erstaunliche hierbei ist diese Spannung, ja. Jesus handelt hier, wird gesagt. An anderer Stelle wissen wir, dass es der Wille des Vaters ist. Jesus selbst hat Vollmacht, sein Leben zu lassen. Andererseits wird gesagt, dass er immer wieder in der Abhängigkeit des Vaters lebt und dass letzten Endes die Menschen, also die Römer damals, Jesus ja gekreuzigt hatten. Diese Spannung bleibt bestehen. Aber unser Blick soll nicht darauf gehen, sondern soll auf Jesu vollkommenes Erlösungswerk schauen. Jesus gab sein Leben freiwillig für dich, für jeden Menschen. Ja, Johannes 2, da schreibt Johannes so wunderbar, wir haben uns später wieder daran erinnert, dass er uns das gesagt hat, dass er es tun wird. Den Auftrag, den hat er vom Vater, aber er geht letzten Endes selbst freiwillig. Und dieses vollkommene Erlösungswerk ist dort vorbei, wo er gesagt hat, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Der Auftrag ist erfüllt. Jesus hat vollkommen gesiegt. Aber das war ja nicht das Ende. Das wissen wir. Die Bibel berichtet an vielen, vielen Stellen davon. Viele Menschen haben es gesehen, Jesus ist wieder auferstanden. Er nimmt sich sein Leben wieder, wie Jesus das hier beschreibt. Er hat die Sünde ein für alle Mal besiegt. 1. Korinther 15, Vers 17. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wären wir noch in unseren Sünden. Jesus ist wieder auferstanden und zeigt mit seiner Auferstehung auch die Gottessohnschaft. Wunderbare Verse, die Jesus hier uns mitgibt. Und wir können uns eine Sache fragen: Hören wir auf die Stimme des Herrn, der alle zu einer Herde macht? Du, der du vielleicht noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, hörst du auf die Stimme Jesu heute Morgen? Das sind Worte Jesu, die wir hier gelesen haben. Hörst du, dass er dich ruft? Dich ruft, umzukehren, dein altes Leben sein zu lassen, damit zu brechen, umzukehren und zu glauben. Umzukehren von deinem alten Leben zu einem neuen Leben, wo Jesus der Herr ist, wo Jesus der Hirte ist. Kehre um von diesem Weg, der, so sagt die Bibel ganz klar, in die Hölle führt. Er möchte dein Hirte werden. Und wenn du gläubig bist, wenn du schon diesen Hirten hast, wenn du diese persönliche Beziehung zu deinem Hirten hast, hörst du auf die Stimme Jesu, deines Hirten, Tag ein, Tag aus? Wenn du sein Wort liest, hörst du darauf, was er dir zu sagen hat? Ich wünsche mir das für uns, dass wir unserem Hirten folgen. Nachfolgen ohne Kompromisse. Nachfolgen und auf die Stimme unseres Hirten hören. Wir lesen die nächsten Verse. Johannes 10, die Verse 19 bis 21. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten: Er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr ihn? Andere sagten: Diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der blinden Augen öffnen? Das ist der dritte Punkt für uns heute. Jesus, der gute Hirte, er fordert dich heraus. Seine Reden sind herausfordernd. Man kann fast sagen, diese Art von Reden, wie Jesus sie damals immer und immer wieder hatte, diese Dispute, die haben eigentlich immer und immer wieder dieselben Reaktionen bei den Menschen hervorgerufen. Ich habe einfach mal aus ein paar Kapiteln vorher, direkt in einem Kapitel, drei Beispiele, wo es ziemlich ähnlich ist. Die einen sagen so, die anderen so. Die einen sagen, der hat doch einen Dämon, der ist doch nicht ganz bei Sinnen, der ist doch nicht ganz bei Trost. Und ja, auch heute ist das noch dieselbe Reaktion, wenn Menschen das Evangelium hören. Die einen hören und sagen, ist nicht. Und die anderen hören und sagen, hey, der meint mich. Es geht um mich. Ja, ich stehe vor Gott da, schuldig. Aber Jesus rettet mich. Die einen glauben, die anderen nicht. Die einen, die nicht glauben, hier als viele beschrieben, sagen Jesus, wir würden heute sagen, der hat sie nicht mehr alle. Sie unterstellen ihm, dass er einen Dämon in sich hat, also wirklich dunkle Mächte. Die anderen, die glauben, die sagen, überleg doch mal, das kann doch nicht sein. Sie nehmen Bezug auf Johannes 9, wo Jesus den Blindgeborenen heilt. Das kann doch nur der Messias sein. Und wir sehen die Worte Jesu, die fordern die Menschen heraus. Sie sind ihnen ein Ärgernis, sie sind für die anderen Wahrheit. Ja? Die Frage ist, wie reagierst du? Wie reagierst du auf die Worte von Jesus Christus? Er sagt dir, dass er der gute Hirte ist, der für dich sein Leben gelassen hat, dass er dein sündiges, vor Gott schuldiges Leben retten möchte. Er möchte dir vergeben. Er ruft dich zur Umkehr. Wie reagierst du darauf? Glaubst du oder glaubst du nicht? Du, der du schon mit Jesus lebst, Jesu Worte sind herausfordernd. Und ich möchte dich und auch mich selber fragen, immer wieder, reagieren wir auf die Worte unseres Herrn oder lässt uns das kalt? Dass wir vielleicht die Bibel lesen und sie wieder zuschlagen und nichts passiert. Lässt uns das kalt, was Jesus so herausfordernd formuliert? Wie reagieren wir darauf, wenn wir über unser Leben etwas lesen, wo die Bibel ganz klar sagt, das ist Sünde? Wie reagieren wir auf die Worte des lebendigen Gottes? Folgen wir ihnen oder nicht? So herausfordernd ist unser Herr Jesus, der gute Hirte. Ich wünsche mir, dass wir die Herausforderung annehmen, dass wir sagen, ja, Herr, ich folge dir kompromisslos. Ich höre dir zu, ich höre auf deine Worte, ändere du mein Leben. Das ist mein Wunsch für diesen kurzen Abschnitt. Wir lesen weiter die Verse 22 bis 26. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, es war Winter. Und Jesus ging in dem Tempel umher in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Der vierte Punkt, der gute Hirte, er ist der Christus. Also Jesus ging da umher in Jerusalem, in der Säulenhalle. Das gehört mit zum Tempel in Jerusalem, auf der Ostseite. Du warst da? Lea grinst nämlich gerade so. Auf einmal bildeten die Juden einen Kreis um Jesus und wollten eine klare Aussage haben. Bist du der Christus oder bist du es nicht? Bist du der von Gott versprochene Retter, der Messias, oder bist du es nicht? Diese Frage wurde Jesus immer wieder gestellt. Ich habe noch zwei Beispiele einfach mal rausgesucht. Selbst Johannes der Täufer, der Wegbereiter Jesu, wie man auch sagt, lässt durch seine Jünger die Frage an Jesus richten. Bist du es jetzt nun oder bist du es nicht? Selbst als Jesus noch am Kreuz hing, wurde er mit dieser Frage, mit dieser Thematik konfrontiert. In Matthäus 26. Wir sehen ein Stück weit, die Bereitschaft ist ja schon da. Sie wollen es ja immer noch wissen, ob es jetzt Jesus ist oder nicht. Aber die Menschen waren zweigeteilt. Die einen, die wollten es schon gar nicht mehr wahrhaben. Die anderen, die wollten es aber gerne wissen. Die sagten ihm, hey, sag es uns doch jetzt, sag es doch frei raus, bist du es oder bist du es nicht? Und wenn wir ab Vers 31 nach unserem Abschnitt lesen würden, dann sehen wir, dass es dort eigentlich ordentlich Ärger gab. Ja, da steht, da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Ja, also da geht es richtig zur Sache, aufgrund der Worte Jesu. Wir würden heute sagen, tu mal Butter bei den Fische, sag mal ganz klar jetzt. Bist du es oder bist du es nicht? Und Jesu Antwort, wie ist die? Habe ich euch doch schon gesagt. Habe ich euch doch schon gesagt. Aber das Problem ist, ihr glaubt mir ja nicht. Ja? Und ich habe einfach mal ganz viele Stellen rausgesucht, wo Jesus das im Johannesevangelium deutlich macht. Ja? In Johannes 4, Vers 25 und 26, beim Gespräch mit der Samariterin, da fragt sie ihn und Jesus sagt, ich bin es. Ganz eindeutig sagt er, gibt er die Antwort, ich bin es. Johannes 5, 31 spricht Jesus und nennt die Zeugen seiner Gottessohnschaft. Er verweist darauf, dass der Vater im Himmel ihn gesandt hat. Dass er der Gesandte Gottes ist. Johannes 6, 35 folgende. Die Begebenheit um das Brot des Lebens. Da haben wir gesehen, woher das Brot kommt. Wir haben gesehen, dass Jesus ganz klar von seiner Herkunft Zeugnis abgibt. Auch hier haben wir vor 4 Wochen gesehen, da gab es echt einen Gegenwind von den Menschen. Die sind auch richtig ausfallend geworden. Ein Stück weiter in Johannes 6, Vers 69. Das wunderbare Zeugnis von Petrus. Du bist der Heilige Gottes. Kapitel 7, Vers 26 bis 29 hörten die Menschen wieder davon, dass Jesus der Gesandte des Vaters ist. Der Christus, der kommende Messias. Johannes 8, Vers 12. Jörg hat darüber gepredigt und folgende. Ich bin das Licht der Welt. Und er zeigt deutlich auf, woher er kommt. Weiter in Johannes 8, ab Vers 54. Jesus spricht davon, dass er der vom Vater Gesandte ist. und dass er quasi eine ewige Existenz hat. Er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Also bevor Abraham, gut 1600, 1800 vor Christus ungefähr gelebt hat, sagte er, vorher war ich schon da. Ich bin. In Kapitel 9, Vers 37, das hat Tim noch mal kurz mit uns durchgenommen, da spricht Jesus diesen Geheilten direkt an, dass er der Messias ist. Er sagt es ihm ganz klar. Er sagt, der mit dir redet, der ist es. Und die Reaktion dann in 9, Vers 38 ist überwältigend. Das ist die einzige richtige Reaktion, wenn wir das erkannt haben. Der sagt einfach nur drei Worte. Ich glaube, Herr. Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder, lesen wir. Jetzt könnte man sagen, gut, das kann ja jeder sagen. Aber Jesus sagt, dass er auch noch was dafür getan hat. Die Werke des Vaters hat er getan, im Namen seines Vaters. Das Ergebnis bleibt gleich. Viele Menschen glauben nicht. Eigentlich hatten sie es vorher schon hören können, der Vater bezeugt den Sohn bei der Taufe. Eine Stimme kommt vom Himmel, lesen wir. Man hört diese Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gottes Stimme. Und Jesus kennt die Herzen der Menschen. Er weiß, wie es darin aussieht. Und er sagt ihnen noch einmal, ihr glaubt mir nicht. Ihr glaubt mir nicht. Das bedeutet, dass sie nicht vom Stall Jesu sind, dass sie eben nicht seiner Stimme folgen. Es mangelt ihnen an Vertrauen. Und du, der du jetzt die Bibel in der Hand hast, du hast das gesamte Wort Gottes vor dir. Du kannst alles nachlesen. Selbst wenn du alles weißt, ist immer noch die Frage, glaubst du dem oder glaubst du dem nicht? Wir können mal schauen, warum Johannes sein Evangelium überhaupt geschrieben hat. Ich habe es überschrieben, der Johannesgruß für dich. Wir schlagen mal auf, Johannes 20, ein ganz persönlicher Gruß an jeden Einzelnen eigentlich. Verse 30 und 31. Bei mir überschrieben mit Zweck dieses Buches. Also warum hat Johannes sein Buch geschrieben? Johannes 20, Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ganz komprimiert zusammengefasst, ja? Lies das Johannesevangelium. Du wirst einige Wunder finden, die Jesus getan hat. Es fängt an mit dem, dass er Wasser zu Wein machte. Und diese Zeichen sind aufgeschrieben worden. Die Worte Jesu sind aufgeschrieben worden, letzten Endes damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Retter, der Messias. Glaube an das Erlösungswerk Jesu Christi. Bitte um die Vergebung deiner Schuld. Mache ihn zum Herrn, zum Hirten in deinem Leben. Nein, mach ihn zum Herrn in deinem Leben und er wird der Hirte in deinem Leben. So können wir dahin kommen, dass wir sagen, der Herr ist mein Hirte, wenn wir glauben. Wunderbare Verse, die Johannes uns hier mitgibt. Und so kommen wir nun in das Finale unseres Abschnitts für heute zurück in Johannes 10. Johannes 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater, wir sind eins. Der gute Hirte, er bewahrt dich völlig. Das ist das Finale. Ja, Jesus greift jetzt hier nun nach diesem Disput nochmal dieses Thema auf. Das Thema um die Schafe, das Thema darum, dass Jesus der Hirte der Schafe ist. Und diese Verse gehören für mich mit zu den schönsten, wichtigsten Versen, die wir als Gläubige kennen sollten. Wir haben in Vers 16 ja vorher gesehen, dass nicht nur das Volk Israel dazugehört, sondern eben auch die Heiden, die Jesus zu sich holt. Und so fasst Jesus zusammen, all diejenigen sind die Schafe von Jesus Christus, die seiner Stimme gehorchen und ihm nachfolgen. Wer aus Gott ist, gehorcht ihm wirklich. Der folgt ihm nach. Der möchte das, was der Hirte möchte. Willst du das? Jesus kennt seine Schafe durch und durch. Jesus verheißt ihnen ewiges Leben. Einfach nur mal ein paar andere Stellen, wo das auch noch mal vorkommt. Und er fügt dann noch hinzu, also er verheißt ihnen ewiges Leben und fügt dann noch hinzu, sie werden nicht verloren in Ewigkeit. Also doppelt gemorgelt hier in diesem Vers, Ewigkeit und Ewigkeit. Es gilt für immer. Wir wissen, klar, dass Christen immer noch straucheln, sündigen. Immer noch die alte Natur immer wieder zum Vorschein kommt. Aber Jesus, der Hirte, der gute Hirte, bewahrt völlig. Jakobus 3, Vers 2, darum geht es, da geht es um Straucheln. 1. Johannes 2, Vers 1, auch wenn wir sündigen, so wissen wir, haben wir einen gerechten Jesus Christus. An den können wir uns wenden. Sicher in seiner Hand. Da kann nichts, gar nichts rausrauben. Niemand kann etwas rausziehen. Alle Schafe sind in der Sicherheit des Christus geborgen. Für immer. Weil der Vater sie gegeben hat. Damit sie auferweckt werden am letzten Tage. Das Auferweckt, das steht hier nicht. Ich nehme da Bezug auf das Brot des Lebens. Der Vater gibt die Menschen dem Herrn, dass sie auferweckt werden am letzten Tage. Johannes 6, 37 bis 39. Und diese Stelle, die wir vor uns haben, ist für mich mit einer der deutlichsten Stellen für ewige Heilssicherheit eines Gläubigen. Ein Kommentator schreibt, diese Sicherheit der Schafe gründet sich auf die Fähigkeit des Hirten, sie zu verteidigen und zu bewahren. Sie ist, ich füge hinzu, zum Glück, nicht von der eigenen, wenig verlässlichen Kraft der Schafe abhängig. Diese Sicherheit ist abhängig vom Hirten. Der sagt, ich bewahre euch völlig, ich bewahre dich völlig, wenn du mein Schäflein bist. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie, es ist toll, dass für Jesus anscheinend diese Sicherheitserklärung noch nicht genug ist. Er fügt dann noch hinzu, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Niemand kann sie aus Jesu Hand rauben, niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Doppelte Sicherheit, wenn man so möchte. Und wir gleich zu Vers 30 kommen, sehen wir doch eine große Sicherheit. Ganz fest verborgen in Gott. Kolosser 3, Vers 3, wir sind verborgen in Gott, schreibt Paulus. Römer 8, 38 bis 39. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gewalten noch Mächte, noch irgendetwas kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. Denn der Vater ist größer als alle. Er hält das alles in der Hand. Vollkommene Sicherheit für all diejenigen, die glauben. Ist das nicht eine gute Botschaft? So bleibt nur noch eins zu sagen, Vers 30. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Jesus und der Vater sind zwei Personen. Aber in ihrem Wesen sind sie gleich. Sie sind gleich Gott. Mit demselben Willen, mit demselben Handeln zur Sicherheit der Gläubigen. Daran sind sie eins, das wollen sie. Sie schließen beide die Gläubigen fest ein. Deswegen sagte ich vorhin, doppelt umschlungen, aber doch eins. Du, der du mit Jesus lebst, freu dich. Freu dich über das, was Jesus dir hier mitgibt. Dass du einen wunderbaren Hirten hast, der dich herausgerettet hat aus der Welt, der deine Schuld vergeben hat vor dem heiligen Gott, dessen Stecken und dessen Stab, das Hirtenwerkzeug, dich trösten. Lass dich von ihm führen. Lass dich auf grüne, saftige Weiden führen. Immer tiefer hinein in sein kostbares Wort. Er möchte dich beschützen. Er liebt dich. Ist Jesus dein Hirte? Diese Frage, die haben uns ja heute öfters gestellt, darum ging es ja heute. Du, der du vielleicht noch nicht mit Jesus lebst, möchtest du dein Leben nicht auch dem Hirten anvertrauen? Das ist die Frage an dich. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte. Dürft euch gerne darauf zurücklehnen. Oben auf einer Alp in der Schweiz sitzt ein Hirtenjunge. Er spielt auf einer Blockflöte. Rings um ihn her weiden seine Schafe in dem saftigen Gras. Welch prachtvolle Natur, in der Ferne die Gletscher mit dem ewigen Schnee. Ein Wanderer steigt den schmalen Bergpfad herauf. Es ist ein Urlauber. Na, mein Junge, wie heißt du denn? Ich heiße Henry. Wie alt bist du, Henry? Ich bin 10 Jahre alt. Gut, Henry. Nenne mich ruhig Onkel Hans. Sag, was machst du eigentlich hier? Ich habe Ferien und ich soll für meinen Vater die Schafe hüten. Na, das ist schön, dann bist du also ein junger Hirte. Ja, das bin ich. Hast du eigentlich schon mal etwas von dem guten Hirten gehört? Ich selber bin ein guter Hirte. Denn ich sorge gut für meine Schafe, sagt Henry. Ja, das glaube ich dir, sagt Hans. Du bist ein guter Hirte, aber ich meine, ob du weißt, wer der gute Hirte ist? Nein, wer ist das? Nun, das ist der Herr Jesus. Er ist Gott. Er kam aus dem Himmel auf die Erde, um als Mensch am Kreuz zu sterben. Jetzt lebt er wieder. Er ist der gute Hirte. Seine Schafe bringt er ins Vaterhaus. Das ist der Himmel. Nichts ist schöner, als ihn zu kennen. Er sorgt noch besser für dich, als du für deine Schafe. Kann er mich auch ins Vaterhaus bringen? Ja, aber dann muss erst etwas geschehen. Du musst erst im Glauben bitten, ob er dir deine Sünde vergeben will. Wenn du ihm das sagst, ihm das ehrlich bekennst, nimmt er alle deine Sünden weg und vergibt dir. Dafür ist er ja gestorben. Er lebt am Kreuz, um für unsere Schuld zu bezahlen. Henry fragte, ob er denn gleich beten dürfte. Es war rührend zu sehen, wie gut er alles verstand. Er wollte von ganzem Herzen den Herrn Jesus kennenlernen. So kniete er auf dem Berg im Gras nieder und sprach in kindlicher Einfalt ein kurzes Gebet. Aber es kam aus seinem Herzen. Und über ein solches Gebet freut sich der Herr Jesus. Onkel Hans freute sich auch, denn er fühlte, dass sich dieses Kind, obwohl es noch sehr jung war, ganz und gar dem Heiland anvertraute. Hans sagte, nun werde ich dich einen Spruch aus der Bibel lehren. Er ist ganz kurz und heißt, der Herr ist mein Hirte. Du kannst ihn gut behalten, denn es sind nur 5 Worte. Für jeden Finger der Hand 1. Mach deine Hand auf. 5 Finger, nicht wahr? Nimm den Daumen zwischen die Finger der anderen Hand. Der. Dann den Zeigefinger. Herr. Der Mittelfinger. Ist. Der Ringfinger. Mein. Zum Schluss der kleine Finger Hirte. Das machte der kleine Henry nach. Siehst du wohl, Henry, 5 Worte. Jeder, der tut, was du getan hast, die Sünden bekennen, an den Herrn Jesus glauben, er darf sagen, der Herr ist mein Hirte. Der, nicht ein Hirte, weil er allein der gute Hirte ist. Herr, weil er der Herr und Meister ist, der Allmächtige. Ist, weil er es jetzt ist und für immer bleiben wird. Mein, weil du zu seinen Schafen gehörst. Hirte, weil er für dich sorgt und dich lieb hat. Aber achte vor allem auf das Wörtchen mein. Er gehört zu dir, deshalb darfst du sagen, er ist mein Hirte. Sieh, Onkel Hans, wenn ich den Spruch aufsage und bei jedem Wort einen Finger festhalte, dann drücke ich den 4. Finger ganz besonders. Mein. Ich bin ja so froh. Mein Hirte. Onkel Hans kam noch manchmal auf die Bergwiese, um nach Henry zu sehen. Aber nach ein paar Wochen war sein Urlaub vorüber und auch Henry musste wieder zur Schule gehen. Es wurde Winter und der Winter kam für ein Schweizer Dorf sehr gefährlich. besonders wegen der Lawinen. Ganze Häuser wurden durch Lawinen zerstört und auch die Menschen sind schon häufig mitgerissen und getötet worden. Als eines Mittags Henry aus der Schule kam, wartete sein Vater schon auf ihn. Er war sehr traurig und sagte: Henry, Mutter ist krank. Der Doktor hat ein Rezept aufgeschrieben, die Arznei muss sofort geholt werden. Willst du nicht gleich losgehen? Dann kannst du in einer Stunde wieder da sein und ich bleibe bei Mutter. Henry war gehorsam und lief ins Nachbardorf zur Apotheke. Als er die Arznei hatte, machte er sich sofort auf dem Heimweg. Es fing schon an, dunkel zu werden, als das Schreckliche geschah. Plötzlich hörte Henry ein donnerndes Geräusch wie von einem Gewitter. Aber es war keins. Es war eine Lawine. Schnell wegrennen. Doch es war zu spät. Die Lawine holte ihn ein, überrollte ihn, begrub ihn unter einem großen Schneeberg. Der Vater wurde unruhig. Die Dorfleute hatten das Geräusch gehört. Obwohl Menschen verunglückt waren? Wo war Henry? In der Apotheke hat er angerufen, dort sagte man, Henry sei schon da gewesen. Er hat sich wieder auf dem Weg nach Hause gemacht. Was sollte jetzt geschehen? Die Bauern zogen los, um ihn zu suchen. Stundenlang gruben sie im Schnee, angetrieben von quälender Ungewissheit. Würden sie ihn finden? Würde er noch leben? Endlich entdeckten sie ihn. Da lag er, kalt, tot. Wie furchtbar! Welch ein Schmerz für seine Eltern. Aber sieh doch nur, seine Hand. Sie hat den einen Finger der anderen Hand fest umklammert, den vierten Finger. Der Vater verstand sofort, was das zu bedeuten hatte. Denn Henry hatte seinen Eltern erzählt, dass er sich bekehrt hatte. Und dass der Herr Jesus sein Retter, aber auch sein Hirte war. Er hatte ihnen gesagt, was Onkel Hans ihnen gelehrt hatte. Sein Vater konnte sich denken, dass Henry die große Gefahr, die Lawine hatte kommen sehen, auch dass er nicht mehr fliehen konnte. Und als er fühlte, dass er sterben musste, er an den Herrn Jesus gedacht hat, dass er sein Freund war und ihn auch jetzt nicht verlassen würde, Henry dachte, mein. Er hatte seinen vierten Finger gegriffen und ihn festgehalten. So war er gefunden worden. Henry wusste sicher, der Herr ist mein Hirte. Weißt auch du es?